mit dem ich manchen Abend am Lagerfeuer gesessen bin und wir im Sand Brot gebacken haben und endlos süßen Tee getrunken, der mir gar nicht geschmeckt hat, aber der hat halt dauernd die kleinen Tässchen vollgeschüttet, der Führer. Und wir gehen auf eine Expedition mit den Tuareg in eine Steinwüste. Es gibt viele Steinwüsten, nicht nur Sand und Dünen. Und wir werden begleitet von 6 Kamelen. Ich meine jetzt richtige Kamele, nicht die anderen. Davon sind 3 Reittiere, auf die man gelegentlich sitzen kann, und 3 sind Lastkamele, die je 2 Säcke mit sich tragen, die ich gleich beschreiben will. Und diese 4 sogar Reitkamele sind gedacht. Der Tuareg hat sein eigenes für mich selbst und für 3 meiner Begleiter. Ihr werdet bald erfahren, wer die sind, denn ich wünsche mir von Herzen, dass es auch eure Begleiter werden. Dann werden wir losziehen. Losziehen. Aber ich möchte euch, bevor wir diese kleine Karawane in Gang setzen, die 3 Begleiter vorstellen und dann auch die Säcke, die wir auf den Kamelen mit uns nehmen, wenn wir dann starten. In eine flimmernde Hitze, bei einem wolkenlosen Himmel, so um die 38, 40 Grad. In der Nacht sitzt dann bloß noch 4 oder 5. Da losgehen werden. Wer sind wohl meine 3 Begleiter, die ich auch außerhalb dieser Expedition immer bei mir habe? Fast immer. Manchmal gehen sie verloren, wenn ich unachtsam bin und ungeduldig und nervös und einfach nicht gut drauf. Der erste ist Avalokiteshvara. Der Bodhisattva des Mitgefühls, des Erbarmens, der einen wunderschönen Umhang, rot, eine Farbe, so wie wenn die Sonne untergeht, so ein rötlicher Schein entsteht. Das ist die Farbe von Avalokiteshvara. Dieses tiefe, intensive Rot des Sonnenuntergangs. Und er steht da auch mit einem Umhang und einem Energiefeld um sich herum und geht und begleitet mich auf diesem Weg. Denn wir wollen das entdecken. Diese Expedition hat ja was vor. Das ist immer noch. Und der zweite ist Manjushri, der Bodhisattva des tiefen Verstehens, der Erkenntnis, der Weisheit. Er mit seinem Schwert, das vorne Flammen hat, Energie. Geballte Energie, der mit diesem Schwert aber niemand tötet oder verletzt, sondern dafür da ist, jene Wolken, die es da an dem Platz gerade nicht gab, aber die es sonst so oft in unserem Leben gibt, der Unwissenheit, der Ignoranz, der Ablehnung, des Anhaftens, einfach durchzuschneiden. Und den Himmel wieder frei zu machen. Manjushri ist ein für mich ganz bevorzugter, transzendenter, großes Wesen, das in uns lebt Und alle diese Bodhisattvas sind ja Energien von uns selber. Aber wir können sie nach außen bringen und mit ihnen diesen vollendeten Wesen, die aus uns stammen, aus unserem Geist, aus unserem Herzen, besser kommunizieren zu können, mit ihnen in Dialog zu treten. Etwas, das ich im nächsten Jahr in 3 Seminarangeboten im Interseinzentrum machen möchte. Das steht im Programm, im Neuen, das da liegt. Ich werde mich nur konzentrieren, wie kann ich meine geistigen Begleiter zum Leben erwecken, damit sie mit mir gehen. Der dritte ist Maitreya. Der Manjushri hat übrigens einen blauen, wunderschönen blauen Umhang. Und wie gesagt, er hat das tiefe Verstehen. Und er hat ein wunderschönes Schwert. Und ist ein noch junger Mann von sehr angenehmen Äußeren. Vagishvari heißt er auch manchmal, der Herr der Rede. Und wenn ich vor einem Vortrag hier Dings anzünde, Räucherstäbchen, wende ich mich an Vagishvari, dass die Sprache gut sein möge, dass was rüberkommt, dass andere mich verstehen, worum es mir wirklich geht. Naja, der dritte, wie gesagt, ist Maitreya. Einen strahlenden, goldenen Umhang der Bodhisattva der Liebe, der liebevollen Zuwendung, der tiefsten Güte, das Symbol für unser neues Jahrhundert oder Jahrtausend. Maitreya ist dabei. Und so vereinen sich in meinen 3 Begleitern die Liebe und das Mitgefühl. Durch Avalokiteshvara und Maitreya. Die 2 entscheidenden Eigenschaften plus Prajna, das tiefe Verstehen, als dritte eines Bodhisattva-Weges. Wenn wir einen guten Weg gehen wollen, der für uns und andere heilsam ist und der uns ein Stück näher bringt an das Erwecken der Buddhaschaft in uns selber, dann brauchen wir diese 3 Kräfte, diese 3 vollendeten Kräfte in uns, sollten wir dann kreieren, immer wieder schöpfen. Avalokiteshvara, das Mitgefühl, Maitreya, die Liebe zu allen und das tiefe Verstehen und die Weisheit, die Einsicht des Manjushri. Naja, das sind meine 3 Begleiter. Was haben die denn dann geladen auf den Lastkamelen? 6 Säcke. Jedes Kamel hat 2 gekriegt. Eins rechts, eins links, wurde schön verschnürt. Und was enthalten diese Lasten, die wir mitnehmen? Sicher immer Schönes und Positives, aber natürlich auch die dunkleren Seiten von uns sind auch damit reingepackt. Und der Sack 1, da steht drauf Sila. Da drin sind die 5 Übungen der Achtsamkeit eingepackt. Die Alltagspraxis zum Schutz aller Wesen, meiner selbst und der Gemeinschaft, wir haben sie heute gehört. Da, in dem Sack, ist unsere Alltagspraxis verpackt, die ich mitnehmen möchte. Und auf der anderen Hälfte dieses Sacks ist natürlich die Unachtsamkeit, ist die Ignoranz, ist die Besserwisserei. Und ist all das, wenn wir das Gegenteil von den 5 Übungen machen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele es gibt. Und genau das Backerl kriegt das erste Kamel und auf der anderen Seite hängt der Sack, da steht drauf Dhyana. Meditation. Ich nehme die Praxis der Meditation, ein zentraler Punkt für mich natürlich, mit auf die Reise. Meditation im Gehen, im Sitzen, im Essen, im Reden. Diese Präsenz und Achtsamkeit mit dem Atem verbunden, ein meditatives Leben zu führen, ein bewussteres Leben. Und auf die Weise die Achtsamkeitsenergie immer wieder zu erneuern und zu verbessern, zu stärken, dass sie da ist, wenn wir sie brauchen vor allem. Denn es gibt eben Situationen, wo wir ganz schnell in alte Verhaltensmuster und Unachtsamkeiten verfallen. Und deshalb ist der Sakt Dhyana so wichtig, dass wir die guten Samen in unserem Speicherbewusstsein fördern, immer wieder durch die Meditation nach oben bringen und dass wir das Negative in uns verdorren lassen, nicht mehr austrocknen, nicht mehr so oft benutzen. Es ist ja immer noch da, aber je öfter es in unser Tagesbewusstsein kommt, desto stärker wird es. Der Ärger und die Ängste und die Wut und all das kommt immer wieder hoch. Dann schaut man zurück und bringt die alten Kamellen wieder daher, die schon längst überwunden sind. Aber ich nähere damit die negativen Samen in mir. Die kriegen immer mehr Kraft. Und deshalb sollten wir hergehen und das Positive fördern. Und einladen, bewusst, dass wir ein wenig mehr Freude und Frieden in uns haben. Und das geht über Meditation. Und es ist schade, wenn der zweite Teil von diesem Sack dann lautet so, keine Zeit, keine Lust. Aber so wichtig ist auch nicht, am Morgen wieder, wenn sozusagen die Konsequenz einfach fehlt, oft. Das ist das erste Kamel, das haben wir beladen. Das zweite beladen wir jetzt auch. Da ist der Sack. Da steht drauf Virya, die Energie, die Stabilität, die Entschlossenheit, zu gehen, beharrlich, mit Freude und immer wieder eine gute Motivation zu finden, unsere Praxis umzusetzen, weil ich es möchte, weil ich davon überzeugt bin. Und diese kraftvolle Virya, diese Entschlossenheit, und diese Kontinuität hat natürlich im Sack noch einen zweiten Teil drin. Das ist dann die Trägheit. Das ist die Faulheit. Das ist zu viel Ablenkungen, die uns wegbringen von klaren Schritten. Wo wir Kreisläufer werden. Wo wir alles Mögliche machen. Die Zeit ausfüllen mit Machen, Machen, Machen. Kein bisschen bleibt fürs Sein, fürs Dasein übrig. Und wo wir so wenig im Jetzt sind und damit am Leben vorbeileben, bis ja die Zeit immer kürzer wird, die wir da haben. Diese Entschlossenheit, diese Kraft. Und der andere Sack, der da dran hängt, heißt Dana. Freigebigkeit, Großzügigkeit, nicht nur materiell, auch geistig. Energie und Zeit geben. Schenken. Was können wir denn alles schenken? Unsere Präsenz können wir schenken. Dass wir da sind beim anderen und nicht nur so tun, als ob. Und gar nicht zuhören und gar nicht bei ihm sind, sondern ganz was anderes inzwischen haben, aber da sitzen. Das ist zu wenig. Gerade dann, wenn uns jemand dringend braucht, weil er sehr krank ist oder weil er stirbt oder weil er einsam und verzweifelt gerade ist, kann Präsenz eines Freundes oder eines anderen Mitglied ist vielleicht der Sangha, etwas überaus Wertvolles sein. Etwas Wunderschönes. Dana, Ich schenke die Stabilität, die ich habe. Solange ich stabil bleibe. Egal, ob es einem gerade mental oder physisch oder psychisch besonders gut geht oder weniger gut geht. Diese Stabilität. Mein Frieden zum Beispiel ist entscheidend für den Frieden auch des anderen. So was schwappt über. Das, was in mir entsteht, ist entscheidend. Und ganz bestimmt nicht das, worüber ich spreche, sondern was in mir lebt. Und damit kann ich auch andere erreichen. Mit dem inneren Frieden, der den Äußeren dann möglich macht. Ich kann meine Frische, kann mein Lächeln schenken. Und auch wenn es nur klein ist, ist viel schöner wie die runtergezogenen Mundwinkel. Und der grimmige Blick. Frisch. Räume schaffen für den anderen. Das ist im Dana-Sack. Natürlich sitzen in der anderen Ecke die Egoismen. Mir soll es gut gehen, ich muss mich wohlfühlen, auch wenn es einmal auf Kosten anderer ist. Das ist die andere Ecke von dem gleichen Sack. Naja, jetzt haben wir dann das zweite Kamel auch beladen. Mit der Entschlossenheit, der Virya, und mit der Freizügigkeit, mit der Großzügigkeit, mit Dana. Nehmen wir mit. Können wir gut brauchen auf dem Weg. Und die letzten beiden Säcke, beim dritten Kamel, das nicht aufstehen mag, was die für einen Zirkus machen, bis sie endlich aufstehen, wenn sie gerade keine Lust haben, die langen Zähne zeigen oder ein Geschrei anfangen, bis er endlich da steht, nur weil er nicht mag, ist immer wieder für mich erstaunlich. Und da steht auf dem einen Sack Kshanti, Geduld. Geduld, Inklusiveness. Ich kann nicht reifen ohne Geduld. Und ich bin auch ein ungeduldiger Mensch. Immer noch. Wir brauchen Geduld mit uns, unserem Weg und mit den, vor allem auch dann den anderen. Habe ich sie mit mir nicht, habe ich sie auch mit anderen nicht. Keine Frage. Nachsicht. Ein bisschen Nachsicht mit mir und den anderen. Ein bisschen mehr Herzensweite. Verstehen. Dem anderen im So-Sein. Ihn annehmen. Im So-Sein, so ist er halt. Und er verändert sich doch. Fast jede Minute. Unmerklich. Manchmal merklicher. Es gibt kein schlimmeres Begrüßungswort, wenn man einen nach einiger Zeit wieder sieht, naja, du hast dich ja gar nicht verändert. Das ist für mich erschreckend, eine solche Feststellung. Egal, ob jetzt die Optik gemeint ist oder der innere Zustand. Wir haben uns verändert. Die Frage ist nur, ob durch die Umstände und Bedingungen getrieben, durch Situationen, die wir erleben müssen, oder durch eigenes Bemühen in eine bestimmte klare Richtung. Es gibt bewusste Veränderung, es gibt unbewusste Veränderung. Und Veränderung ist immer, ständig. Frage ist, was machen wir damit? Wie können wir uns verändern, dass die Richtung stimmt? Wenn wir die mal erkannt haben und zu ihr Ja sagen. Darum ist eine Neuorientierung jeden Tag nötig. Jeden Tag. Keiner braucht sich einbilden. Jetzt habe ich ein paar gute Schritte gemacht, jetzt geht es eh weiter so. Es ist ein neues Verhaltensmuster geworden. Ja, nichts da. Es geht so schnell wieder weg. Weil die anderen Muster viel älter sind und viel kräftiger, wie das, was wir geübt haben. Also müssen wir uns jeden Tag anschauen. Wieder neu anfangen. Beginning anew mit uns. Wichtig. Ich meine, dass auf der anderen Seite in dem Sack noch drin ist, verurteilen, beurteilen, ständig bewerten. Der ist größer, der ist kleiner, der ist gescheiter, der ist weniger gescheit, der ist schöner, die ist nicht so schön. Und so, das ist das andere Kapitel. Also sollten wir diese Herzensweite einsetzen, um den anderen so akzeptieren zu können, wie er ist. Und sagen, er ist ein Mensch, er hat Vollkommenheit in sich. Lass uns, wenn es notwendig wird, versöhnen. Zuerst innen, mit mir selber und der Beziehung zu dem, und später hoffentlich auch nach außen gerichtet. Und wer das dann nicht einmal in der eigenen Familie schafft, mit seinem Vater, mit seiner Mutter, mit seinen Kindern, mit seinen Geschwistern, der ist schlimm dran. Denn wie soll er dann aus diesem Kreis rauskommen, um auch für andere Menschen das zu entwickeln? Wenn einem jemand sehr gut gefällt und so, ist es natürlich leicht zunächst. Aber ich spreche von allen. Deshalb ist diese Geduld, dieses Reifenlassen ein wichtiger Teil. Und der letzte Sack, den ich draufgeladen habe, da steht Bratschner drauf. Verstehen. Nicht Wissen. Nicht intellektuelles Wissen, was auch wichtig ist. Aber keinesfalls entscheidend für eine durchgreifende Transformation. Sondern es ist das Verstehen. Das tiefer Schauen. Es ist das Erkennen des Wassers als Welle sozusagen. Ihr kennt das Beispiel von Thay. Das zu sehen, ich bin auch das Wasser. Und es gibt diese zwei Bereiche einer Wirklichkeit. Und es gibt nur eine Wirklichkeit. Und das zu sehen. Und zu sehen, dass es keinen wirklichen Tod gibt, sondern nur ständige Veränderung und Verwandlung. In immer wieder neue Formen, die dieses unzerstörbare Leben hervorbringt. Das alles ist tiefes Verstehen. Und es wird meine Ängste und meine Probleme reduzieren. Ich gehe nicht so weit zu sagen, dass sie dann völlig weg sind. Das schaffen wir vielleicht alle nicht. Aber es kann eine große Veränderung sein, wenn wir uns darauf einlassen, dass uns Manjushri dabei hilft, besser zu verstehen. Wenn wir die Dinge nur so sehen, das ist der andere Teil von dem Sack, wie sie halt sind, wie sie erscheinen, dann ist es kein tiefes Schauen. Dann bleiben wir an der Oberfläche und das ist nichts. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir die Kamele bepackt. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, die Experten unter uns, dass es hier um die 6 Paramitas der Bodhisattvas handelt und das Gegenstück davon. Es sind die 6 Mittel, die zum anderen Ufer führen. Und die, aber eben auch meine eigenen Unzulänglichkeiten, habe ich als Reisegepäck mitgenommen. Und jetzt setzt sich die Karawane in Bewegung. Vorne der Tuareg, der den Weg kennt, denn wir würden nur im Kreis laufen, es gibt keinen Wegweiser, nichts. Es gibt nicht einmal einen gescheiten Pfad. Geht so einfach quer durch. Und wir sind nicht viel geritten, meistens gelaufen. Den 3 Bodhisattvas hat das wenig ausgemacht. Mir schon. Die laufen leichter. Reine Energie. Nicht? Das ist einfach just for fun. Denn hat weder die Sonne, noch die Hitze, noch der Durst, sonst was ausgemacht. Mir schon. Und ich war dann erstaunt, als ich hinter den Kamelen hermarschierte mit den 3, was die für einen Zuckeltrapp da drauf haben. Ich habe nie geglaubt, dass Kamele bei aller Langsamkeit, Gemächlichkeit, wie das erscheint, was die ausschreiten und was die für Strecke zurücklegen mit ihren dicken Pfatschen, mit diesen dicken Pfoten. Und mit welcher Anstrengung man da hinterherlaufen muss, um dran zu bleiben. Da Ja, da kannst du dir kein Zögern erlauben. Das ist dann gehen, gehen, gehen. Und die gehen ganz schön. Und am Abend übernachten wir im Freien. Eingewickelt in Umhang oder auch mal im Schlafsack. Brot gemacht, Tee also zubereitet, Lagerfeuer. Und die Kamele lassen wir laufen. Die gehen und schauen sich in der Nähe um, wo es was gibt für sie. Irgendwelche Dornenbüsche oder so sind ja sehr genügsam. Wissen auch genau die Wasserstellen. Und in der Früh läuft der Tuareg dann wie ein Verrückter rum, um die Kamele wieder einzufangen. Wir haben es dann probiert, die Vorderfüße zusammengebunden, dass sie nicht so weit laufen können. Dann haben wir ein solches Spektakel vollführt, dass wir sie lieber haben wieder marschieren lassen. Und die waren dann oft 2-3 Kilometer weg. Hinter irgendeinem Hügel oder so hat man sie dann finden können. Und die Tuaregs haben da einen Riecher, wo sie ihre Tiere wieder finden. Ich kenne im Moment keinen Fall, oder kaum einen, den ich gehört hätte, wo das nicht funktioniert hat. Und so gehen wir dann tagelang weiter. 5 Tage, 6 Tage, Step by Step, Schritt für Schritt. Nachts in der Kälte, tagsüber in der Hitze, mit ganz bescheidenem Essen, ein bisschen was aus der Konserve, dann dieses Brot, das da im Sand gebacken und dann abgeklopft wird. Macht man erst eine Kuhle, dann kommt es da rein und gebacken. Was passiert denn da? Die Automatismen fallen ab. Die Gewohnheitsmuster werden weniger. Schaut man immer wieder, ob das Gepäck noch ganz da ist, ob noch alles drauf liegt. Aber sonst, die Gewohnheitsenergien werden anders. Die Ungeduld fällt ab. Das ist ja echt wichtig. Der Tag ist eben der Tag. Und das Hier und Jetzt ist hier und jetzt. Und ich mache den nächsten Schritt, mache den übernächsten Schritt. Und das ist alles. Und ich atme und gehe in einer endlosen Landschaft. Und die Rechthaberei fällt weg. Eifersüchteleien, Ängste, Konzepte, wird alles weniger. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist Lassen. Schön. Macht Spaß. Viel Freude. Bei aller Beschwerlichkeit, die natürlich auch auftritt. Ja, dieses Lassen. In die Freiheit treten. Nichts mehr wollen müssen. Das ist ein Geschmack von Nirvana. Ein leichter Geschmack. Naja, und dann haben wir gesagt, so, jetzt nähern wir uns dem Ziel. Ein Gebirgszug, gibt ja da Gebirge, wenn ich ans Hoka denke, bis 2.500 Meter. Taucht auf und ich sage, ah, das sind wir ja. Die drei haben nur gegrinst, die drei Bodhisattvas mit mir, oder huldvoll gelächelt, wollen wir mal sagen. Da taucht ein riesiges Felsentor auf. Und da hinter dem Felsentor sind ganz alte Malereien und Skulpturen. Und da möchte ich gern durchgehen und da durchziehen. Und ich wusste, das sind mehrere Tore da. Wir kommen immer näher. Mächtig, mächtig. Wunderschön, ein so gelber, gelbbrauner Sandstein, noch Felsen dabei, dieses Tor. Wir stehen davor, vor dem Portal. Was steht da? Eine Überschrift. Schunjata. Was? Schunjata. Ah ja, Leerheit. Ohne Substanz. Leer von allem Ich-Sein. Von Eigensein. Leer wovon? Von Eigensein. Sich selber als etwas Separates zu empfinden und zu entdecken, dass Leere zugleich Fülle ist und dass die Leerheit entsteht dadurch, dass nichts mehr Individualisiertes für sich extra Entität, Eigensein vorhanden ist. Ja. Und dass alles miteinander verbunden ist in dieser Leerheit. Weil nur so ist es möglich, wenn es kein Eigensein gibt, dass Intersein funktioniert. Dass alles miteinander zusammenhängt. So, ja, das ist wunderbar. Wir gehen durch das Tor von Shunyata, von Leerheit. Ich losmarschiert und sofort hängen geblieben. Sofort. Da sagt dann der Manjushri zu mir, mein Lieber, mit dem Gepäck kommst du da nie durch. Mit dem, was deine Lastkamele hier geladen haben, hast du keine Chance. Ach so? Sagst du, du bist dir immer noch zu wichtig. So kannst du nicht durch das Tor gehen. Es geht nicht. Das musst du loslassen können. Jetzt, sofort. Es ist mir nicht gelungen. Wir haben umdrehen müssen. Wir gingen nicht durchs Tor der Substanzlosigkeit, weil immer noch zu viel Substanz da war und eingebildet sein und Wichtigtuerei und ich bin ich. Und dort ist der Rest der Welt. Das geht nicht. Wir marschieren weiter, großer Bogen. Ich habe gesagt, da ist ja noch ein Tor. Aber das packen wir jetzt. Übernachtet, nächsten Morgen weiter. Hitze, 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 Staub, Staub, hochgewirbelt von der Steinwüste. Beißend, Turban auf, da Gesichtsschutz rüber, Brille, Sonnenbrille. Marschiert. Wir erreichen das Tor. Was steht da wohl drauf? Steht auch was drauf. Eingemeißelt. Kannst du das denken? Zeichenlosigkeit. Animitta. Oh, Zeichenlosigkeit. Was bedeutet denn das jetzt? Ich dachte, dahinter sind viele Zeichen. Maitreya lächelt liebevoll. Na, also du hast vielleicht Vorstellungen. Wenn du durch dieses Tor willst, das bedeutet, dass du alle Begriffe lässt, alle Konzepte, auch den Buddha Dharma, was immer du gelernt hast, fallen lassen und dein Herz öffnen. Keine Überstülpungen mehr der relativen Wirklichkeit mit deinen Ideen und Vorstellungen. Es nutzt nichts. Es bringt nichts. Keine Terminis, wo man Ausdrücke nimmt und abstrahiert. Terminus heißt die Endstation. Roma Terminus ist die Endstation. Für den Zug, aber nicht nur für den Zug. Und in dem Moment, wo wir etwas verbegrifflichen, ist es nicht mehr lebendig. Darum sind ja auch die heiligen Bücher und Schriften ein wenig problematisch. Weil jedes tiefe Erleben, das ich in Worte fasse, nicht mehr das Gleiche ist oder gar niederschreibe. Daher hat gesagt, alles, was ich schreibe, können nur Anregungen sein. Wenn du es nicht in dein Erleben bringst, wenn es nicht Teil von dir wird, von deiner eigenen inneren Einsicht und Erfahrung sind es schöne Worte, die auch manchen vorübergehend Freude bringen oder Trost oder Motivation. Aber es sind nur Worte. Zeichenlosigkeit. Wo Zeichen sind, da ist Täuschung. Wo Zeichen sind, da ist Illusion. Und jetzt soll ich hergehen und soll auch die vier Zeichen aus dem Diamant-Sutra plötzlich verstehen und lassen. Vier Zeichen. Diamant-Sutra empfehle ich euch sehr. Erstens, es gibt ein Selbst. Stimmt nicht. Zweitens, es gibt eine separate Wesenheit, also eine getrennte vom Übrigen. Stimmt nicht. Vorstellungen, Annahmen, uralt eingeprägt. Es gibt Belebtes und Unbelebtes. Siehe Chemie, organische und anorganische. Stimmt nicht. Alles ist belebt. Alles gehört zusammen. Alles hat Vollendung in sich. Wieder eine Vorstellung, die sehr tief uns geprägt hat. Die vierte, es gibt eine Lebensspanne. Da fängt es an und da hört es auf. Stimmt nicht. Es gibt keinen Anfang. Wir waren schon vorher da. Die Energie, die uns heute trägt, in diesem Lebensstrom. Und wir werden auch nachher noch da sein, wenn der Körper in eine große Verwandlung geht. Aber nicht mit dem kleinen Ich mehr, weil wir uns ja aus Nicht-Ich-Elementen zusammensetzen. Aber es ist eine Form, wo einiges erhalten bleibt und mitgenommen wird in die neue Manifestation. Und wo wir zugleich, wenn wir sterben, in vielen, vielen anderen schon leben, weil wir mit ihnen in Kontakt waren, weil sie von uns einiges übernommen haben und umgekehrt. Ich bin in dir, du bist in mir. Wenn wir da tief schauen, werden wir sehen, in wie vielen Erscheinungen ihr sofort wieder auftaucht, wenn ihr in dieser jetzigen Erscheinung nicht da seid. Und diese Einsichten, wegzukommen von den Zeichen, von den Vorstellungen, von den Konzepten und das alles fallen zu lassen zunächst. Leer zu sein. Zeichenlosigkeit. Wo Zeichen sind, da ist Täuschung. Sobald es formuliert wird, festgesetzt wird, und das ist halt eine Hauptaufgabe auch unseres Hirns, wird es immer Verfälschungen geben müssen. Sagt die ganze Kognitionswissenschaft inzwischen ja auch. So wie sie langsam drauf kommen, dass es kein erkennbares Ich gibt irgendwo. Es wird ein interessantes Feld nächstes Jahr im August, wenn wir das noch im Plan Village mal genauer anschauen. Meditation und Hirnforschung. Ja, aber ich stand davor, vor der Zeichenlosigkeit. In mir sind so viele Ideen und Konzepte und Vorstellungen, dass ich keine Chance hatte, da durchzugehen. Ich habe umdrehen müssen. Meine drei Begleiter waren nicht traurig. Nee. Der Turek schon zweimal nicht. Denn der wurde ja nach Zeit bezahlt. Nein, die waren nicht traurig, aber sie haben gesagt, schau, du kannst jetzt nicht durch das Tor. Guck mal nach hinten, was du da mitschleppst wieder. Auf deinen Gepäckstücken. Wie viel Zeichenlosigkeit ist denn da? Vollgestopft mit Zeichen und Konzepten. Wir sind umgedreht. Wir sind wieder weiter marschiert. Ich habe gesagt, aber da ist noch ein Tor. Und das packen wir. Ah ja, ein neues, liebevolles Lächeln, geprägt mit ein wenig Mitgefühl mit mir. Aber ich bin los. Wir sind weitergewandert. Zunächst kam eine wunderschöne Wasserstelle, in der man leider nicht baden kann, weil das wäre unmöglich. Die Leute trinken ja draus, wenn jemand vorbeikommt. Und wir haben uns auch hingelegt und haben den Durst löschen können, weil die Ziegenflaschen oder was das war, die heute fast leer waren, haben uns aufgetankt mit Wasser und sind weitergezogen. Weit hinten am Horizont, der Tabat, wieder ein neuer Bergrücken. Und dort sah ich dann von Weitem das mächtigste Tor, das dritte Felsentor, ein Portal. Jetzt war ich schon ganz begierig zu sehen, was steht denn da wieder drauf. Na? Die Absichtslosigkeit. Was heißt das? Wunschlos. Absichtslos durchzugehen. Nach dem Prinzip, ich bin angekommen. Ich brauche nichts mehr. Ich wünsche nichts mehr. Die kleinen Wünsche des Alltags, okay, okay. Aber nicht wirklich groß wünschen und haben müssen und dem nachlaufen und dafür viel Energie und Zeit und Kraft einsetzen. Und wenn ich es dann so weit bin, dass ich es habe, dann suche ich nach dem Nächsten, weil das war es ja auch nicht so genau. Nach kurzer Zeit fällt die Freude und Befriedigung an dem neuen, wunscherfüllenden Situation wieder weg. So ist es halt. Also, das Tor der Absichts- oder Wunschlosigkeit. Da geht es ums Sein. Nicht haben müssen. Sogar Erleuchtung nicht, denn wir sind es doch schon. Es geht ums Freisetzen, nicht ums Erwerben. Wo etwas freizusetzen ist, kann ich es nicht freisetzen, indem ich das mit Wünschen kopple, sondern indem ich einfach meine Schritte gehe. Weil es wird kommen. Es ist da. Und je weniger ich Absicht, so muss meine Meditation sein, so muss meine Praxis sein, so muss mein Frieden aussehen, so muss meine Ruhe aussehen, so muss mein Mitgefühl aussehen. Je weniger ich davon ständig mich einschränke durch Willenstendenzen mit bestimmten Vorstellungen, wie das sein sollte und müsste, umso schwieriger wird es mit der Absichtslosigkeit. Und mit der Wunschlosigkeit. Ihr könnt euch denken, dass ich davor stand und auch da nicht durchkam. Das war nicht möglich. Die kleinen, vielen Wünsche, das ganze Reisegepäck hat mich daran gehindert. Zumindest der Teil, der nichts mit den Paramitas, sondern mit dem Gegenstück davon zu tun hat. Nicht durchschritten. Aber ich war so nahe dran, so nahe, dass ich den Geruch, den Geschmack aufnehmen konnte. Ja, das ist es. Es lohnt sich. Es lohnt sich, das Leben so allmählich zu verändern, dass wir eines Tages durch diese drei Tore gehen können. Und ich werde es immer wieder versuchen. Diese Expedition findet immer wieder statt. Immer dann, wenn ich mir sage, es ist Zeit aufzubrechen. Was dabei schade ist, ist, dass der Leidensdruck immens werden muss. Je stärker sonst meine Energie und meine Präsenz ist, immens stark werden muss, um zu verändern. Um Wünsche und andere Gewohnheiten loszulassen, um Absichten, Konzepte, all die Dinge, die uns daran hindern, durch die Tore zu gehen, weniger werden. Wo der Ballast wegfällt, was wir mit uns schleppen. Und ich kenne jetzt die Richtung. Ich bin oft in diese Wüste hineingegangen. Ich meine, das hier ist mental, geistig. Es muss ja nicht immer körperlich geschehen. Und die drei Begleiter habe ich lieben und verehren gelernt. Sie haben ein volles Vertrauen, alle drei miteinander. Und sie werden mich nicht mehr verlassen und sie haben mich nicht verlassen, völlig, sondern sind dann da, wenn ich wirklich offen bin und bereit, mit ihnen zu kommunizieren, weil es ja Kräfte in mir sind. Und so entsteht an meinem Lebensbaum und auch an eurem, entstehen die Früchte, von denen der Buddha sprach, die vier wunderbaren Früchte. Unsere Liebe, symbolisiert durch Maitreya. Unser Mitgefühl, symbolisiert durch Avalokiteshvara. Und, wer war der Dritte? Danke, sehr schön. Und unsere Einsicht, unser tiefes Verstehen, symbolisiert durch Manjushri. Und wenn wir diese Weisheit, diese Liebe und dieses Mitgefühl ständig in uns pflegen und mit uns tragen, aber wirklich im weitesten Sinne und für alle, dann sind die drei bei uns. Und mit ihrer Hilfe werden wir durch die Tore gehen. Es ist möglich. Und was uns danach erwartet, wissen wir nicht. Wahrscheinlich gehen wir weiter. Es wird sich eine neue Strecke zeigen. Aber eine ganz andere. Denn auch in Nirvana schläft man nicht. Sein Bewusstseinszustand. Und immer wieder gehen die Bodhisattvas, die wir dann sind, nicht nur Teilzeit, richtige, gehen zurück auf den Marktplatz, zu den Menschen, zu den anderen Wesen, sind bei ihnen. Die helfen ihnen, weil wir wissen, jeder, der da hilft, dass Intersein da ist, dass wir alle miteinander zusammenhängen, dass niemand für sich allein ist und dass die Befreiung, die jeder in sich trägt, durch eigenes Bemühen irgendwann eintritt und dass solange es noch nicht befreite, leidende Wesen gibt und die Schreie sind fürchterlich, ich immer wieder, auch wenn ich durch die drei Tore gegangen bin, zurückkehre und weiß, dass ich dafür dass es mein Weg ist. Dafür sind wir Menschen. Und dafür gibt es Vorbilder von Vollendeten, Erwachten, Befreiten Menschen. Und wer das nicht mag, weil er sich im Dunstkreis des Unvollkommenen wohlfühlt, der möge da drin bleiben, das ist okay. Aber er wird immer wieder Helfer haben, die sich darum bemühen. So wie die drei, uns da rauszuführen. Und wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann werden wir schon was ändern. Wir werden nicht resignieren. Wir werden nicht aufgeben. Wir werden nicht verzweifeln, weil wir wissen, dass es immer weitergeht, auch hinter den drei Toren. Ja, und damit komme ich zum Ende unserer kleinen Expedition und möchte noch einladen, dass wir vielleicht am Nachmittag vielleicht noch einmal, das weiß ich nicht, die Anrufung von Avalokiteshvara miteinander singen, sozusagen als Finale dieser Betrachtung. Wir sind wieder zurückgekehrt aus der Wüste. Ein bisschen dünner, ein bisschen verbrannter, aber mit weniger Ängsten, mit weniger Wichtigtuerei und Vorstellung. Bloß, wenn wir dann eine Weile lang nicht mehr auf dem Weg sind, wird sich alles wieder ganz schön einnisten. Da müssen wir wieder auf die Reise gehen. Immer wieder. Nicht nachlassen. Bitte lasst nicht nach. Euer Herz gibt euch die Antwort. Ich habe es am Eingang heute Morgen gesagt. Wenn wir einen Herzensweg gehen, dann werden wir wissen, wenn wir wieder zu den drei Toren sollten. Mit immer weniger Gepäck. Und wir alle werden dabei stehen. Alle. Die, die schon durchgehen können und die, die es noch nicht können. Weil wir zusammengehören. Weil niemand für sich getrennt existieren kann. Weil wir in einem Boot sind als Menschen. Verbunden mit allen anderen Lebewesen. Lasst uns dies nie vergessen, dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Solidarität. Denn nur so entsteht Frieden.
Namo Avalokiteshvaraya.